ARD.
Die Sicherheit unserer baltischen Verbündeten ist auch unsere Sicherheit. Liebe Litauerinnen und Litauer, Sie können sich auf uns, Sie können sich auf Deutschland verlassen.
In Litauen ist eine Panzerbrigade der Bundeswehr feierlich in Dienst gestellt worden.
Das EU-Parlament will es Russland schwerer machen, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren.
In den USA unterstützen viele Senatoren die Forderung nach neuen Sanktionen.
Im Gazastreifen sollen in den vergangenen Tagen 29 palästinensische Kinder und alte Menschen verhungert sein.
Und in Washington hat es ein Gewaltverbrechen gegeben, das wahrscheinlich mit dem Nahostkonflikt zusammenhängt.
Hallo, ich bin Janine Artist.
Und ich bin Tarek Yusbashi. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror am Donnerstag, den 22. Mai um 16.30 Uhr. Es ist Teil der vielbeschworenen Zeitenwende, die der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine in Deutschland ausgelöst hat. 5000 Soldatinnen und Soldaten der Bundeswehr werden dauerhaft in Litauen, also im Osten des NATO-Gebiets, stationiert. In der litauischen Hauptstadt Vilnius gab es heute einen sogenannten Aufstellungsappell. Was verbirgt sich dahinter, Janine?
Ja, die Panzerbrigade wurde dort heute offiziell und feierlich in Dienst gestellt. 800 Soldatinnen und Soldaten haben sich dafür auf dem Kathedralenplatz in Vilnius versammelt. Bundeskanzler Merz und Verteidigungsminister Pistorius waren dabei. Merz hat bei dem Anlass gesagt, dass die Bundeswehr das NATO-Gebiet gegen jede Aggression verteidigen wird. Und über die neue Litauen-Brigade hat unser Kollege Peter Mücke auf NDR Info mit Mario Kubina aus dem ARD-Hauptstadtstudio gesprochen. Und die erste Frage war, was sie so besonders macht.
Da würde ich drei Gründe nennen. Erstens, für die Bundeswehr ist das was völlig Neues. Normalerweise bei Auslandseinsätzen werden ja Soldatinnen und Soldaten alle paar Monate ausgewechselt, abgelöst. Das ist anders bei dieser Litauen-Brigade. Dort sollen die Bundeswehrkräfte auf Dauer stationiert werden. Zweitens, die exponierte Lage von Litauen. Von Vilnius aus sind es keine 50 Kilometer bis zur Grenze nach Belarus. Das ist ein russischer Verbündeter oder ein Verbündeter Russlands, muss man sagen. Und wie das russische Regime zurzeit sicherheitspolitisch agiert, das muss ich niemandem erzählen, also eine besondere Bedrohungslage. Und drittens, daran hat Kanzler Merz bei seiner Rede in Vilnius auch erinnert, Litauen, das ist ein Land, das im Zweiten Weltkrieg zeitweise unter deutscher Besatzung war. Es ist also gar keine Selbstverständlichkeit, dass die Litauer so reagieren, wie sie reagieren auf deutsche Präsenz, nämlich mit großer Wertschätzung und ich will sagen Dankbarkeit. Ich war selbst auch schon dort und habe das erlebt, wie wichtig es den Menschen in Litauen ist, dass die Bundeswehr vor Ort ist. Also diese drei Faktoren, würde ich sagen, die machen die Litauen-Brigade schon zu etwas ganz Besonderem.
Wie sieht denn überhaupt der Zeitplan aus? Ab wann ist diese Brigade voll einsatzfähig?
Ende 2027 soll es soweit sein. Bis dahin sollen die fast 5000 Soldatinnen und Soldaten dort sein im Rahmen der Bundeswehrbrigade. Und das wird jetzt Stück für Stück aufgebaut. Aktuell haben wir so um die 400 Bundeswehrkräfte. Es sind schon seit einiger Zeit, ich würde sagen, Orga-Teams vor Ort. Denn es gibt ja ganz viel zu organisieren. Es müssen Kasernen zusammen mit den Litauern auf die Beine gestellt werden. Die Soldatinnen und Soldaten und auch ihre Familienangehörigen, die möglicherweise dazukommen. Die brauchen Wohnungen. Für die Angehörigen muss es auch die Möglichkeit geben, Jobs zu finden. Da wurde ein Stationierungsabkommen auch schon geschlossen mit der litauischen Seite. Also da ist ganz viel organisatorische Vorarbeit schon geleistet worden.
Was verspricht sich Deutschland eigentlich von diesem Engagement?
Sicherheit. Sicherheit für das NATO-Bündnisgebiet unmittelbar und mittelbar auch für uns. Friedrich Merz hat es vorhin bei einer ersten Pressekonferenz zusammen mit dem litauischen Präsidenten so formuliert. Sicherheit unserer Verbündeten, das heißt eben Sicherheit der Verbündeten im Baltikum, das sei auch unsere Sicherheit. Das erinnert ein bisschen an den Ausspruch, die Sicherheit Deutschlands werde auch am Hindukusch verteidigt. Das schien ja dann doch irgendwann manchen Kritikern von Auslandseinsätzen etwas weit hergeholt, was Afghanistan nun mit der Sicherheit Deutschlands zu tun hat. Aber ich denke doch, der russische Angriffskrieg in der Ukraine und die Bedrohungslage, die wir auch wöchentlich im Ostseeraum beobachten können, letzte Woche erst wieder ein Vorfall mit einem russischen Kampfjet, die illustriert doch, dass jetzt manches mehr dafür spricht, dass eben auch die Sicherheit Deutschlands letztlich in einem anderen Land verteidigt werden kann.
Jetzt gucken wir noch auf ein anderes Thema, das mit dem russischen Krieg gegen die Ukraine zusammenhängt. Die EU legt nochmal nach bei den Sanktionen. Anfang der Woche ging es dabei um 200 Schiffe der sogenannten Schattenflotte, also Schiffe, mit denen Russland Embargos umgeht. Und heute hat das EU-Parlament mit großer Mehrheit zusätzliche Zölle auf den Weg gebracht, auf Einfuhren aus Russland und Belarus. Welchen Bereich betreffen die jetzt?
Ja, da geht es um Dünger und Nahrungsmittel, darunter zum Beispiel Zucker, Essig und Mehl. Die Zölle auf diese Produkte sollen 6,5% betragen und obendrauf sind auch noch jährlich steigende Abgaben geplant. Wenn die EU-Staaten diesen Plänen zustimmen, dann wären in Zukunft alle Agrarimporte aus Russland mit Abgaben belegt.
Und was ist der Hintergrund für diese Verordnung?
Also zum einen ist das Ziel, es Russland schwerer zu machen, den Krieg gegen die Ukraine zu finanzieren. Und zum anderen soll verhindert werden, dass Russland seine Marktmacht zur Erpressung nutzen kann. Das sagt die EU-Kommission, die die Verordnung vorgeschlagen hat. Es besteht eine große Abhängigkeit von russischen Importen in diesem Bereich. Düngemittel auf Stickstoff- und Harnbasis haben zuletzt 70% der gesamten Düngenutzung in der EU ausgemacht. Ein Viertel davon kam aus Russland. Und die Zölle sollen europäische Produzenten auch stärken. Die Versorgungssicherheit in der EU sieht man durch diese Pläne nicht gefährdet. Sollten die Preise steigen, kann die EU-Kommission laut dem Entwurf Maßnahmen ergreifen. Zum Beispiel Zölle auf Importe aus anderen Ländern aussetzen.
Und auch in den USA wird über weitere Strafmaßnahmen diskutiert. Da gibt es einen Gesetzentwurf, den viele Senatoren unterstützen. Janine, wie sieht der aus?
Also, der sieht vor, dass es neue Sanktionen gibt, wenn sich Russland weigert, an Verhandlungen für einen anhaltenden Frieden mit der Ukraine teilzunehmen. So heißt es in diesem Entwurf. Zur Art der Maßnahmen steht da, dass auch Produkte aus Ländern, die Öl, Gas, Uran und andere Waren aus Russland kaufen, mit Zöllen belegt werden sollen, und zwar in Höhe von 500%. Damit soll noch mehr Druck aufgebaut werden.
Und wie stehen die Chancen, dass das beschlossen wird?
Das ist im Moment unklar. Mehr als 80 der 100 Senatoren haben sich hinter den Entwurf gestellt und würden ihm wohl zustimmen. Und die kommen aus beiden Parteien, Republikaner und Demokraten. Das haben der demokratische Senator Blumenthal und der Republikaner Graham gesagt, die den Text verfasst haben. Man kann also von recht breiter Unterstützung sprechen. Aber es ist noch völlig offen, ob der Chef der Republikaner im Senat, Thune, überhaupt über den Gesetzentwurf abstimmen lässt. Er hat gesagt, dass er auf Anweisungen aus dem Weißen Haus wartet. Und Außenminister Rubio hat zuletzt erklärt, dass er in diesen Tagen einen Plan von Russland erwartet, der grobe Züge für eine Waffenruhe mit der Ukraine vorstellt. Dann könne man beurteilen, ob Russland es ernst meint.
Und nun beschäftigen wir uns mit der Lage im Gazastreifen. Kanzler Merz hat sich heute in Vilnius dazu geäußert und war sehr besorgt. Was genau hat er gesagt, Janine?
Ja, es war ein Appell an die israelische Regierung. Merz hat gesagt, dass humanitäre Hilfsgüter jetzt unverzüglich die notleidende Bevölkerung im Gazastreifen erreichen müssen. Es müsse umfassend und nachhaltig geholfen werden, damit die Menschen dort nicht weiter leiden. Er hat dabei auch die Warnung der Vereinten Nationen aufgegriffen, dass in dem Palästinensergebiet eine Hungersnot droht. Israel hatte ja fast 3 Monate lang Hilfslieferungen verhindert und diese Blockade am Sonntag aufgehoben. Die Lastwagen, die danach reingelassen wurden, standen aber laut einem UN-Sprecher tagelang am Grenzübergang wegen Sicherheitsbedenken. Und inzwischen gibt es aber Meldungen, dass die ersten Lebensmittel verteilt werden. Nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministers sind in den vergangenen Tagen 29 Kinder und alte Menschen infolge von Hunger gestorben und viele Tausende seien gefährdet.
In den USA hat es eine Gewalttat gegeben, die wahrscheinlich im Zusammenhang mit dem Konflikt steht. Janine, was ist da in Washington passiert?
Ja, 2 junge Mitarbeiter der israelischen Botschaft sind dort getötet worden, gestern Abend. Eine Frau und ein Mann. Das FBI, also die Bundespolizei, ermittelt jetzt wegen eines möglichen Hassverbrechens. Die Beamten gehen von einer gezielten Tat aus. Unsere Korrespondentin Julia Kastein fasst zusammen, was bisher dazu bekannt ist.
Der mutmaßliche Täter, ein 30-jähriger Mann aus Chicago, hatte das Paar am Abend vor dem jüdischen Museum in Downtown aus nächster Nähe erschossen. Die beiden hatten dort eine Veranstaltung für junge Diplomaten besucht, organisiert vom American Jewish Committee, Amerikas größter jüdischer Lobbyorganisation. Laut Polizei war der Schütze vor der Tat vor dem Museum auf und abgelaufen. Als die beiden mit 2 weiteren Personen aus dem Museum kamen, feuerte er mehrfach. Anschließend ging er ins Museum und wartete dort auf die Polizei. Bei seiner Festnahme rief er: Free Palestine, befreit Palästina. Die Polizei geht von einem Einzeltäter aus und laut Medienberichten auch davon, dass er seine Opfer letztlich zufällig gewählt hat. Hinweise auf einen bevorstehenden Anschlag gab es demnach nicht. US-Präsident Trump erklärte auf seiner Plattform Truth Social, diese schrecklichen Tötungen in DC offensichtlich antisemitisch müssen jetzt enden. Hass und Radikalismus haben keinen Platz in den USA. Der demokratische Oppositionsführer im Senat, Chuck Schumer, verurteilte die Tötung als, Zitat, weiteres schreckliches Beispiel für den Antisemitismus, der, wie wir alle wissen, in unserer Gesellschaft grassiert.
Und diese Tat betrifft auch Deutschland, denn der erschossene junge Mann hat auch die deutsche Staatsbürgerschaft gehabt.
Ist sonst noch was über ihn bekannt?
Ja, das israelische Generalkonsulat in München hat mitgeteilt, dass der Deutsch-Israeli in Nürnberg aufgewachsen und dann nach Israel ausgewandert ist. Und er war Gründungsmitglied des Jugendforums der israelisch-deutschen Gesellschaft. In der israelischen Botschaft in Washington hat er seit 2022 gearbeitet, als wissenschaftlicher Mitarbeiter. Bundeskanzler Merz und Außenminister Wadephul haben ihr Beileid ausgedrückt und die Tat scharf verurteilt.
Und damit endet diese Ausgabe von Krieg und Terror. Ich bin Tarek Yusbashi. Bei mir im Studio war Janine Artist aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank für euer Interesse und bis zum nächsten Mal.